Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Lötschental gibt es beim gestauten Fluss Lonza zumindest ganz, ganz leichte Entspannung. Expertinnen und Experten berichten, dass die Wassermenge hinter dem Schuttkegel, der das Flussbett blockiert, offenbar ein bisschen abnimmt. Und eine Flutwelle wird zumindest ein wenig unwahrscheinlicher. Thomas Wagner war bei der Pressekonferenz heute Nachmittag im Wallis dabei.
Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigt sich nach einem Hubschrauberflug über dem Katastrophengebiet erschüttert.
Die Gewalt, mit der hier der Berg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat, ist unbeschreiblich. Man begreift das Ausmaß der Katastrophe erst, wenn man das wirklich mit eigenen Augen vor Ort sieht.
Denn von Platten, dem 300-Einwohner-Dorf im Schweizer Lötschental, ist so gut wie nichts mehr übrig. Zwei Tage nach dem schweren Bergsturz zeigt sich erst das wahre Ausmaß der Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen in Grund und Boden gestampft von den Ischem Dialekt. Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Platten.
Doch trotz aller Schrecken der vergangenen Tage und Stunden gäbe es einen unverbrüchlichen Wunsch unter den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde.
Wir wollen Platten neu aufbauen. Wo? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ein Lötschental ohne Platten ist nicht denkbar. Wir bauen an der Zukunft des Lötschentals mit einem neuen Platten.
Allerdings bauen Fachleute in den kommenden Stunden erstmal an der Sicherheit umliegender Dörfer. Durch den riesigen Schutt- und Felskegel, der das Dorf Platten unter sich begraben hat, hat sich der durch den Ort fließende Fluss aufgestaut. Die Gefahr einer Flutwelle, die sich über zwei umliegende Dörfer ergießen könnte, sei groß. Man müsse, so Wasserbauingenieur und Sicherheitsfachmann Christian Studer, ganz genau hinschauen, wie sich die Dinge entwickeln.
Wir sind aktuell einfach daran, wirklich intensiv diesen Überlaufprozess zu überwachen mit der Instrumentierung, mit den Beobachtern, mit regelmäßigen Flügen und bei einer negativen Entwicklung, damit wir dann sehr schnell reagieren können.
Heißt im Klartext, die Gefahr im Schweizer Lötschental ist längst noch nicht gebannt und immer noch sind die Gefahren für die Sicherheits- und Bergungsteams so groß, dass sie bislang nicht in das Geröllfeld des zerstörten Dorfes Platten vordringen können.
Thomas Wagner aus dem Lötschental in der Schweiz mit einer Zusammenfassung und einem Überblick über die aktuelle Lage nach dem Gletscherabbruch. Der könnte übrigens auch dadurch ausgelöst worden sein, dass das Gestein unterm permanenten Frost im letzten Jahrzehnt sich ziemlich erwärmt hat, also eine mögliche Folge des Klimawandels. Und tatsächlich müssen wir uns ja fragen, ob extreme Wetterereignisse jetzt nicht mehr werden und wir uns auch irgendwie darauf einstellen müssen. In Deutschland vielleicht extreme Hitze, kam ja auch gerade raus, dass sich die Zahl der Hitzetage in Deutschland verdoppelt hat. Dann Hochwasser, Stürme, Erdbeben und so weiter. Bundesjustizministerin Stefanie Hubich fordert deshalb auch eine obligatorische Versicherung gegen Elementarschäden an Wohngebäuden. Diese deckt eben Schäden durch extreme Naturereignisse, wie eben genannt, ab. Ist das sinnvoll? Das bespreche ich jetzt mit Christoph Schwarzbach. Er ist Professor für Gesundheits- und Versicherungsökonomie an der Euro-FH in Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Schwarzbach.
Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Was ist denn Ihre Einschätzung? Ist so eine verpflichtende Elementarschädenversicherung eine gute Sache?
Da fällt es mir schwer, ein abschließendes Urteil zu fällen. Das hängt eindeutig von der Ausgestaltung der Versicherung ab oder der Versicherungspflicht. Und die Gefahr, die ich jetzt sehe und die wir auch in einem Forschungsprojekt da behandelt haben, ist, dass eventuell Präventionsmaßnahmen dadurch zu kurz kommen. Dass man also annimmt, dass man durch die Versicherung, durch die vorhandene Versicherung das Verhalten vielleicht ändert oder sich anders verhält und dann auch einfache und preiswerte, sehr effiziente Präventionsmaßnahmen dann vernachlässigt.
Das würde also dagegen sprechen. Gibt es aber auch was, wo Sie sagen, oh, das finde ich ganz sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. So eine Versicherung ist natürlich in dem Kollektivgedanken der gemeinsamen Risikotragung eine sehr, sehr sinnvolle Lösung, um solche Risiken zu verteilen. Aber wie gesagt, sollte man die einfachen und preiswerten Lösungen, wo man selber was verhindern kann, dabei nicht vernachlässigen. Also es sollte eine ausgewogene Mischung sozusagen zwischen beiden Varianten dann sich finden.
Aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Wie soll denn das aussehen? Also wie soll eine Pflichtversicherung individuell gestaltet werden?
Na, das müsste, genau, das ist eine gute Frage. Da müsste man sozusagen sich wirklich von Gebäude zu Gebäude jeweils dann orientieren und die Risiken da jeweils dann einschätzen bei dem Gebäude. Das sind ganz einfache Sachen am Ende, ob Rückschauklappen vorhanden sind, ob man Kellerfenster hat, wie tief die sind, also wie hoch das Wasser sozusagen am Gebäude stehen muss, bis da Wasser in den Keller vielleicht eindringt, ob überhaupt ein Keller vorhanden ist und so weiter. Das müsste man dann schon sehr individuell betrachten.
Aber bedeutet das nicht dann auch wieder unglaublich viel mehr Bürokratie?
Bürokratie vielleicht, aber es gibt hoffentlich oder in Aussicht natürlich auch technische Lösungen, wo man sich dem gut annähern kann. Also wo man vielleicht über Satellitenbilder oder Bilder von den Gebäuden, die vorhanden sind, auch solche Einschätzungen dann schon ganz gut machen kann.
Also ohne, dass man dann jemanden sozusagen vor Ort hinschicken müsste möglicherweise, oder?
Ja, oder man kann das ja auch ganz banal in die Fragebögen vielleicht perspektivisch einbinden, wenn man die Versicherung abschließt. Da muss man ja diverse Fragen beantworten und dann wären das halt vielleicht noch ein paar Fragen mehr.
Sie haben es ja eben schon genannt, Stichwort Prävention. Wie kann man dann generell fördern, dass die Menschen in Deutschland gerade in Hinsicht an mehr Prävention auch denken sozusagen?
Das ist auch eine gute Frage. Also offensichtlich haben ja auch solche Ereignisse wie das Ahrtal oder so nicht sozusagen dazu beigetragen, dass die Risiken den Leuten bewusster sind. Also man merkt das danach so ein bisschen, dass einige Leute dann dessen gewahr werden und vielleicht eine Versicherung abschließen, aber das schwächt dann auch wieder ein bisschen ab. Insofern ist da auch wieder ein Pro-Argument für vielleicht eine Versicherungspflicht, dass man den Leuten sozusagen da die Entscheidung ein bisschen abnimmt, sage ich jetzt mal.
Was kann man denn überhaupt konkret machen, ich sag mal, um das Gebäude vorher zu schützen, jetzt ohne diese Elementarversicherung?
Genau, ich in dem Forschungsprojekt, was ich mit den lieben Kollegen Andreas Weiß und Mirko Kraft von der Fachhochschule in Dortmund durchgeführt habe, da hat der liebe Kollege Weiß, hat da so ein paar Sachen sich betrachtet und das können so ganz simple Sachen sein wie Sandsäcke oder dass man einfach auch Eingangsbereiche ein bisschen erhöht. Dort so kleine Stufen einbaut oder druckdichte Fenster einbaut, Rückstauklappen vielleicht in den Abwasser integriert, in den Abwasserablauf integriert. Also relativ, sage ich jetzt mal, auch einfache Maßnahmen, die doch vergleichsweise preiswert sein können.
Was würden Sie sagen, welche Verantwortung hat denn die Politik beim Thema Prävention und wer wäre da eigentlich gefordert? Der Bund, die Länder, die Kommunen?
Jetzt bin ich da sozusagen nicht der juristische Experte dafür, aber viele Sachen können natürlich kommunal auch oder müssen auch kommunal gelöst werden oder geregelt werden, indem ich halt Prävention jetzt nicht nur auf die Gebäudebesitzer abwälze, sondern vielleicht auch ganze Gegenden dadurch schützen kann, dass ich vielleicht Dämme oder Deiche oder Flussläufe sozusagen entsprechend gestalte, dass da die Risiken reduziert werden. Also es müsste da eine Abwägung, also jeweils die volkswirtschaftlich günstigste Maßnahme vielleicht getroffen werden.
Wie sinnvoll oder eben nicht kann eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für Wohngebäude sein, wie sie Justizministerin Hubig sie jetzt gefordert hat? Darüber habe ich in Deutschlandfunk Kultur mit Christoph Schwarzbach gesprochen. Er ist Professor für Gesundheits- und Versicherungsökonomie an der Euro-FH in Hamburg. Vielen Dank, Herr Schwarzbach.
Ich danke Ihnen.